Ja, es ist ja schon viel Gutes, viel Richtiges, viel Wahres gesagt worden. Von daher kann ich mich vielleicht ein bisschen kürzer fassen. An der einen oder anderen Stelle. Es gibt ein Wort in der Bibel, das sagt, und die Liebe von vielen wird erkalten. Ich habe jetzt, das fiel mir heute Morgen nochmal ein. Und ich habe jetzt gar nicht so genau das erforscht, ist es jetzt für die Christen gemeint? Ist es für die Menschen in der Welt gemeint? Ich sag mal so, vielleicht ist es auch egal, aber es wird auch bei den Christen sein und dann wird es noch viel mehr bei denen, die Jesus nicht kennen, sein. Die Liebe wird erkalten und die Elke hat mal, ich glaube im letzten Gottesdienst, mal kurz erwähnt, wie das ist, wenn in der Welt keine Liebe mehr ist. Das könnte man sagen, das ist die Hölle. Ganz einfach. Das wollen wir nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, mal zu überlegen, was das Wesentliche in unserem Glauben ist. Und das sehe ich dann so auch in einer Reihe mit den Dingen, die wir, oder mit den Themen, die wir hatten. Der Herr ist mein Hirte, ich werde keinen Mangel haben, betet David. Wir haben von dem Wesentlichen in der Erlösung gesprochen. Wir sind erlöst. Das ist Faktum. Das ist die Wahrheit. Ja, und Christian hat davon gesprochen, aber mit welcher Brille gehen wir so durchs Leben? Ja, gehen wir tatsächlich mit dieser Brille eines wirklichen, eines echten biblischen Glaubens? Ich will gar nicht sagen durch unser Leben, sondern in unser Leben hinein. Das möchte ich heute mit uns angucken. Ein Glaube, der trägt. Oder kannst du auch so nennen, das Wesentliche des Glaubens. Was bedeutet Glauben? Mal wie eine Definition könnte man fast sagen, finden wir in Hebräer 11. Das wissen wahrscheinlich die meisten, Hebräer 11. Was ist denn der Glaube, heißt es in der Neuen Genfer? Gleich im Vers 1. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. In der Elberfelder klingt das so ein bisschen verschränkt. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Okay, nur für die, die jetzt die Neue Genfer nicht so haben oder nicht so lesen. Was lesen wir da drin über die Bedeutung des Glaubens? Es bedeutet, es gibt eine sozusagen eine hierzeitige, eine gegenwärtige Komponente, nämlich es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Ausrufezeichen. Das sagt die Definition. Es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Und das ist ganz wichtig zu sehen. Wir hatten es auch auf dem Marsch hier oder auf der Wanderung zum Judenfriedhof, hatten wir das angesprochen im Zusammenhang damit. Ja, warum machen wir das? Weil wir wollen darauf aufmerksam machen. Es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit und die ist, das jüdische Volk ist das auserwählte Volk. Das ist eine für den Menschen unsichtbare Wirklichkeit, weil er denkt, was machen die da? Für den natürlichen Menschen. Gegenwärtige Komponente. Und es gibt einen zukünftigen Anteil, also ein Anteil, der in die Zukunft weist, nämlich dieser Aspekt der Hoffnung. Und dieser Aspekt der Hoffnung, die Erfüllung unserer Hoffnung, ist natürlich auch beinhaltet natürlich auch einen Aspekt unseres Handelns. Ja, wir werden ja nicht völlig untätig in die Zukunft gehen, sondern wenn wir glauben, wenn wir wirklich gläubig sind im biblischen Sinne, dann werden wir, wie Jakobus sagt, dann werden da auch Werke daraus damit eine Rolle spielen. Nicht in erster Linie, aber doch auch. Weil Glaube, sagt Jakobus richtigerweise, natürlich richtigerweise, Glaube ohne Werke ist tot. Im hebräischen Verständnis ist das relativ einfach, weil der Hebräer hat so wie, für den war das, in seinem Denken war das verankert, wenn ich etwas glaube, dann lebe ich danach. Ja? Wenn ich es wirklich glaube, dann lebe ich danach. So. Und der moderne Mensch, der tut sich da, glaube ich, ein bisschen schwerer, seine Überzeugung zu leben. Also mir geht das so. Manchmal denke ich, Glaube ich das wirklich? Bin ich da wirklich von überzeugt? Aber wenn nicht, warum mache ich das dann so? Immer mal wieder taucht das auf. Okay, wir haben also zwei Aspekte. Wir haben eine unsichtbare Wirklichkeit, wir haben eine Hoffnung, die mit wo unser Handeln, unser Agieren, unser Tun sozusagen entscheidend ist und auch eine Rolle spielt, weil das unmittelbar zusammenhängt. Und jetzt will ich noch etwas hinzubringen. Wie können wir wirklich glauben? Wirklich glauben. Und da hilft uns, so meine ich, hilft uns der Paulus wieder auf, nicht nur aus dem Hebräerbrief, sondern auch aus dem 1. Korinther. Das kennen wir alle, das Hohelied der Liebe. Ich lese mal etwas vor. 1. Korinther 13, 1. Ich will es nicht ganz vorlesen, nur das für mich Wichtige jetzt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und jetzt kommt's. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Kurz gesagt, Glaube ohne Liebe ist nichts. Du kannst alles Mögliche glauben, aber ohne die Liebe ist es nichts. Zum Schluss im Vers 13 fasst er das so zusammen und das finde ich sehr schön, weil es ist wirklich sozusagen nochmal, da bringt er nochmal die Essenz des ganzen Hohenlieds der Liebe, bringt er nochmal zusammen und sagt er, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Okay, da haben wir schon auch so einen gewissen Zusammenhang. Ne? Wir sehen also, Paulus und auch die Bibel sieht den Glauben nicht losgelöst, auf der einen Seite von den Werken, aber auch nicht losgelöst von der Liebe Gottes, weil Gott hat uns zwar den Glauben geschenkt, aber in erster Linie heißt es, oder geht es darum, Gott hat seine Liebe den Menschen geschenkt. Ich werde meine Liebe in ihr Herz ausgießen. Weil, und das ist die Bibel unmissverständlich, weil Gott ist die Liebe. Er hat die Liebe ausgegossen in die, die sich dafür geöffnet haben, beziehungsweise die er dazu erwählt hat auch. Und nicht umsonst heißt es ja, schon im Alten Testament, im 5. Buch Mose, du sollst den Herrn, zum Beispiel im 5. Buch Mose, sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Da steht nicht, du sollst an ihn glauben, du sollst ihn lieben. Das hat mich dann nochmal inspiriert, motiviert, dieses letzte Lied da, ich liebe deine Verheißung, ich liebe deine Gebote, ich liebe deine Gegenwart, all diese Dinge. Wir sollen Gott lieben. Wir sollen mit Liebe im Herzen hierher kommen, um Gott zu begegnen, der die Liebe ist. Und mit der Liebe zu Gott wächst der Glaube. Stelle ich es jetzt einfach mal so in den Raum. Wir werden es gleich nochmal anschauen, wie das denn funktionieren kann. Diese Liebe zu Gott, wenn wir es wirklich mal uns darauf einlassen und sagen, das ist das Entscheidende in unserem Glauben, dann verstehen wir auch, warum Jesus oder was Jesus damit meint, wenn er zu den Pharisäern sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Wo ist da Gott? Ihr wollt die Ehre von den um euch herum. Ihr wollt sozusagen in der ersten Reihe sitzen. Ihr wollt gelobt werden. Ihr wollt geachtet werden. Ihr wollt, dass die Leute sich verneigen, wenn sie an euch vorbeigehen. Und all diese Dinge. Ihr seid stolz. Ganz einfach. Ja? Und Stolz ist etwas, da spielt Gott keine Rolle. Da ist er irgendwo ganz hinten, ganz weit weg. Aber es heißt, wenn wir glauben, wenn wir wirklich glauben, dann lieben wir Gott als allererstes und als wichtigstes und als höchstes. Und dann ist die Ehre, die uns von Menschen zugesprochen wird oder die wir erfahren, die wir erleben, Das ist schön, das ist okay. Auch mal ein Lob und so, das ist alles wunderbar. Es ist nur die Frage, welchen Stellenwert hat das dann? Und das ist das Schöne, auf Bärbel zu sagen, sage ich es jetzt, weil du das so eingebracht hast, ein solcher Glaube, der gründet auf der Liebe zu Gott, der macht uns unabhängig von der Welt. Der macht uns auch unabhängig von den Nachrichten. Der macht uns auch unabhängig von Kritik von Menschen, die uns manchmal auch wehtut. Ja, die uns, was auch immer sie wollen, die uns beschimpfen, auch wenn es zum Beispiel darum geht, ein Bekenntnis zu dem jüdischen Volk abzugeben, dazu stehen und zu sagen, ja, ich glaube, das ist das Volk Gottes, ja, dass es der Augapfel Gottes ist. Da kann sein, dass man schon mal einen eiskalten Wind um die Ohren kriegt. Ne? Das kann passieren. Aber der, wirklich, wenn wir Gott im Fokus haben, die Liebe zu Gott, dann werden wir unabhängig von der Welt. Johannes ist da ganz, der ist ja knallhart, wenn es um die Liebe geht. Das finde ich wirklich, das erstaunt mich, dass viele das Johannesevangelium als erstes jemand empfehlen, der auf der Suche ist nach Jesus. Weil, gut, das ist jetzt ein Brief, aber auch in seinem Evangelium ist der Johannes, der ist schon ziemlich messerscharf, ne, und knallhart. Im ersten Brief, Kapitel 2, schreibt er, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Das ist schon mal eine stramme Herausforderung. Und dann jetzt die Aussage, denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Bis jetzt hat es mir ganz gut gefallen in dieser Welt, könnte da jemand sagen. Ne? Und jetzt auf einmal schreibt der Johannes sowas. Ja. Er ist da ganz klar, er trennt ganz klar zwischen der Liebe zur Welt und der Liebe zu Gott. Okay, jetzt in diesem Zusammenhang nochmal. Liebe, Glaube und Hoffnung. Ich formuliere es mal um. Glauben ohne Liebe ist nichts, sagt Paulus. Andersrum, das lesen wir im Alten Testament durchgehend, Werke ohne Glauben sind auch nichts. Die Werkgerechtigkeit ist keine, bringt keine Gerechtigkeit. Werke ohne Glauben ist nichts. Und wenn der Glaube das Fundament der Liebe Gottes hat, dann könnte man auch sagen, Werke ohne Liebe ist auch nichts. Okay, ein Beispiel. Ein biblisches Beispiel. Ich finde das wirklich toll. Und zwar, ihr kennt alle die Begebenheit mit Petrus. Petrus hat gesagt, oh, ich will für dich in den Tod gehen, zu Jesus. Und Jesus hat ihn geliebt. In diesem Moment. Weil er wusste, dass er nicht mehr Erkenntnis hat. Dass er eben auf dem Stand, wo er war, gar nicht anders konnte vielleicht. Er war halt so ein Typ. Ne? Er wollte Aktion, er wollte die Sachen in die Hand nehmen und Ergebnisse sehen. Ja? Und dann sagt Jesus zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dann gibt er ihm sogar eine Verheißung. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Muss man sich mal vorstellen. Der nicht nur den Mund voll genommen hat, viel zu voll, sich völlig überhoben hat und auch tatsächlich Jesus verleugnet hat, dem gibt er diese Verheißung. Und dass sein Glaube nicht aufhöre, das finde ich so toll, nämlich nach der Auferstehung, als Jesus den Jüngern am See Genezareth begegnet. Da kann man wieder diesen Zusammenhang, kann man ihn wieder sehen. Paulus hat, ja, so, er hat halt eben so auf seine Art und Weise geglaubt und er hat immer gedacht, er, Er muss für Jesus, muss Jesus zur Seite stehen und muss ihm da helfen und zeigen, dass er wirklich absolut für ihn ist. Aber das ist, war nicht die Liebe, die Jesus den, seinen Jüngern irgendwie vermitteln wollte. Ja? Und natürlich auch, weil sie noch nicht verstehen konnten, dass das Kreuz einfach eine Notwendigkeit war. Und dann, als Jesus eben auferstanden war und den Jüngern begegnet hat, ich lese das mal vor im Johannesevangelium, 21, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Zuerst, ich sag mal, ich übertreibe mal ein bisschen, macht sich Petrus ein Stück weit lächerlich. Dann begegnet ihm Jesus und sagt: Okay, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du zurückkehrst, stärke deine Brüder. Und was geschieht dann nach der Auferstehung mit dem Petrus, beziehungsweise was tut Jesus an Petrus? Er fragt ihn genau das, worum es heute gehen soll. Was ist das Wesen? Er führt ihn zu der Liebe. Er sagt: Weißt du, das Tun und Machen und die Ärmel hochkrempeln, ist alles okay. Aber was für mich, ich spreche jetzt aus der Sicht von Jesus, was für mich entscheidend ist, Petrus, ist, dass du mich lieb hast und zwar so gut du kannst. Es kommt nicht drauf an. Das ist ja hier diese, ist im Grunde diese Freundesliebe, die Petrus, zu der sich Petrus bekennt. Mehr kann er nicht. Aber es ist okay. Aber das ist das Entscheidende. Das ist der Ursprung des Glaubens. Und wenn du auch nur diese Freundesliebe hast, so sollst du doch darin gehen und meine Schafe weiden und sollst wachsen da drin. Deswegen finde ich diesen Zusammenhang so schön und auch so wichtig und wie er hier sichtbar wird. Die Liebe zu Gott, das ist das, was Gott uns geben will. Und da wächst der Glaube und dann wächst, daraus wächst die Hoffnung. Und wie man auch jetzt sieht, bei der, bei der noch nicht mal wirklich göttlichen Agape-Liebe, zu der sich Petrus bekennt, um dann im Glauben die Schafe, also die Nachfolger Jesu, zu begleiten und zu führen und weiter in der Nachfolge auszubilden und zuzurüsten. Dementsprechend, ich sag mal, klein war vielleicht auch noch sein Glaube. Er hatte auch so auf diesem Niveau. Ja, da war ein Glaube, ja, aber, und das ist so tröstlich, finde ich, wo Jesus sagt: Und selbst wenn es nur ein Glaube ist, so groß wie ein Senfkorn. Und das ist, weiß Gott, klein. Ja, das kann man so, wenn man das zwischen die Finger nimmt, und dann kann man eigentlich kaum etwas sehen. Ne? Man denkt, die Finger sind zusammen, da ist gar nichts dazwischen. So klein. Und Jesus sagt: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeer-Feigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Mich ermutigt dieses Beispiel von Petrus enorm. Mich ermutigt das. So, und wie können wir jetzt eben dahin kommen, dass wir diesen Glauben, der auf der Liebe gründet und eine lebendige Hoffnung hervorbringt, wie können wir dahin kommen? Ich habe da drei Aspekte gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Genau, drei Aspekte habe ich gefunden. Der erste Aspekt, den finden wir wieder im Hebräerbrief. Hebräerbrief, jetzt in Kapitel, drei Kapitel später, Hebräer 4, Vers 3. Das schreibt der Schreiber, der Autor: Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. So schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an fertig waren. Da sind zwei Dinge wichtig für uns heute. Diese Ruhe. Und Paulus beschreibt das an einer anderen Stelle in seinen Briefen nochmal. Und zwar im Galater 5 beschreibt er das nochmal, wo es geht. Die Ruhe, was ist das für eine Ruhe? Das ist die Ruhe von den eigenen Werken. Bedeutet, es ist alles vorbereitet. Jesus hat am Kreuz, also dieser Ausspruch von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Der betont nochmal das, der bringt es nochmal auf den Punkt, das, was schon im Schöpfungsbericht steht, am siebten Tag hat Gott geruht. Es war vollbracht. Wir können von dem, was Gott will, ja, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wir können von den Werken Gottes, die in seinem Willen noch geschehen sollen, da können wir nichts erfinden. Die sind schon vollbracht und die sind schon vollständig. Und das gibt doch eine enorme Ruhe, oder? Du brauchst nicht mehr dein Hirn anstrengen, was soll ich tun? Nein, in die Ruhe Gottes hineinkommen. Er will es uns zeigen. Er will es uns offenbaren, was er durch uns getan haben will. Und wir sprechen ja hier auch vom Glauben. Es ist eben dieses Eintauchen in die Ruhe und die Liebe Gottes empfangen, davon soll es ausgehen. Es gibt ja in unserem Sprachgebrauch, ne, in der Ruhe liegt die Kraft. Wie wahr? Wie wahr? Oder wie Paulus es schreibt, also in der Ruhe. Und wenn wir, ganz kurz noch einen Satz dazwischen, wenn wir in die Ruhe Gottes kommen, dann merken wir auch unsere Schwäche. Und oftmals, ich kenne das selbst, oftmals treten wir vor Gott und beten machtvoll, dass er doch dies und jenes tun möge. Und meinen, es ist machtvoll. Ne? Wir kommen uns so machtvoll vor. Ich habe gebetet für das. Hast du gehört, was Gott dazu gesagt hat, könnte ich fragen. Hast du gehört, was Gott getan haben will? Hast du das wahrgenommen? Wir können auch nur in der Ruhe vor Gott wahrnehmen, was er denn getan haben will. Ne? Wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann müssen wir erstmal zur Ruhe kommen und erkennen, dass wir eigentlich da gar nichts machen können und auch gar nichts machen sollen. Weil es soll aus seiner Kraft heraus soll es geschehen. Paulus schreibt im 2. Korinther, als er zu Gott gefleht hat, dass er ihm seine Krankheit nimmt oder seine Plage, wie auch immer, hat Gott zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Guten Morgen.
Hallo.
Komm rein.
Ich wollte einfach mal guten Tag sagen.
Darfst dich auch hinsetzen?
Ja, ich habe Ruhe in dem Auto, aber da kann ich ein bisschen bremsen.
Ist ja nicht mehr so lange.
Hallo.
Nimm Platz. Ja, es sind diese zwei Dinge, dass wir von unserem Streben, von unserem Aktivismus mal zur Ruhe kommen, auf der einen Seite, und erkennen, dass Gott sozusagen zwar uns gebrauchen will, aber nicht das, was wir vorhatten, das, was wir uns ausgedacht haben. Und vor allem nicht aus der Kraft, die wir denken, dass wir sie hätten. Ne? Gott hat viel mehr Kraft und er freut sich, wenn er uns Kraft geben, schenken kann. Ja, in den Schwachen ist sie mächtig. Das heißt, wenn wir wirklich in Ehrfurcht vor Gott treten und in Demut her, in dir ist alle Kraft, Und aus dieser Ruhe heraus sollen die Dinge geschehen. Dann haben wir einen guten Start. Dann haben wir einen guten Start für das, was dann kommt. Das heißt, der Erfolg unseres Tuns, unseres Handelns, wird begründet in der Gottesnähe. Und auch jede Unruhe schwindet in der Gottesnähe. Wir haben dieses schöne Beispiel, in Markus 4 kann man das lesen, wo die Jünger mit Jesus im Boot waren und sie hatten so eine Angst, weil es war ein richtig fetter Sturm. Sie hatten richtig Todesangst, ne? So ein Sturm, also der kann dann schon wirklich, wo man schon Vorstellung sich so ausbreitet oder hochkommt, boah, wir könnten umkommen in diesem Sturm. Und dann in dieser Unruhe sind sie zu Jesus hin und sagen, Jesus, sag mal, ist dir das alles wurscht hier? Ne? Mach doch mal was, so wie wir halt sind. Tu doch mal was. Jetzt in dieser Situation, es ist Sturm in der Welt. Gott, tu doch mal was. Und dann hat er den Sturm gestillt und hat zu den Jüngern gesagt, warum seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so furchtsam? Und bringt es dann mit ihrem Glauben in Verbindung. Sagt, habt ihr keinen Glauben? Jesus ist direkt bei ihnen. Und das reicht nicht, um ihm zu vertrauen, dass er alles unter Kontrolle hat. Das heißt, Jesus war bei ihnen, aber sie waren nicht wirklich bei ihm. Ja, also ohne, einfach nur mal festgestellt. Okay, also aus dieser Ruhe sollen wir das tun, was Jesus getan hat. Jesus hat die Werke des Vaters getan, sagt er selbst im Johannesevangelium. Und Paulus greift das auf, für uns natürlich, denn er schreibt im Epheserbrief Kapitel 2, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Ja, Christus Jesus, der die Werke des Vaters getan hat. Und wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Wir lesen dieses Andachtsbuch von Martin Schleske gerade, diesem Geigenbauer. Ich glaube, ich habe ihn schon öfter mal erwähnt. Er hat ein tolles Beispiel. Und zwar hat seine Frau ihm mitgeteilt, du Martin, da wird mal jemand kommen, der braucht Heilung. Da war er dann schon ziemlich nervös irgendwie. Ne? Da kommt jemand und der Martin Schleske hat über seiner Werkstatt einen Gebetsraum. Und jeder in diesen Gebetsraum sagt, was soll ich jetzt damit machen? Was soll ich jetzt damit machen? Da kommt jemand, der hat alles Mögliche schon ausprobiert, und er braucht Heilung. Und dann hat er in seiner Schwachheit und Unbeholfenheit, hat er einfach, ich gebe es jetzt mal in meinen Worten wieder, hat er einfach kurz gebetet, sagt, Herr, das Ganze, das überfordert mich jetzt gerade total. Und ich weiß, du siehst ihn schon lange. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Du musst da jetzt etwas tun und musst mir helfen. Und damit ist fertig. Amen. Gebet. Was ist passiert? Der Mann hatte Schmerzen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was für eine Krankheit war. Auf jeden Fall eine richtige Krankheit, hatte Schmerzen, kam zu ihm. Schon unterwegs hat er gemerkt, dass die Schmerzen weggingen. Sie haben dann zwar im Gebetsraum noch gebetet, aber mehr sozusagen, um zu bestärken, um Gott die Ehre zu geben. Da hat er einen Psalm vorgelesen. Aber er sagt, das ist die Kraft Gottes. Die braucht uns nur insoweit, dass wir uns zur Verfügung stellen, dass sie fließen kann. Aber die Kraft Gottes für sich reicht, für alle, reicht alles. Wie Jesus ja sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Die Kraft Gottes ist ausreichend für alles. Es geht darum, dass wir in die Ruhe Gottes hineinkommen und die Kraft Gottes fließen lassen. Sie ist ja auch, das muss man sich mal vorstellen, das haben ja die Pharisäer als Menschen, die irgendwie von Gott gehört hatten, von, ich sag mal, einer höheren Macht gehört haben. Sie haben ja das sogar geglaubt, dass es so etwas gibt. Aber wie Jesus dann sagte, dass er Sünden vergibt, das ging ihnen zu weit. Dass er die Kraft haben sollte, Sünden zu vergeben, das ging ihnen zu weit. Paulus sagt ganz einfach, es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Ne? Für ihn, er hat natürlich da einen gewissen Vorteil schon gehabt. Ne? Außerdem hat er eine riesige Offenbarung von Gott gehabt, wie sonst keiner. Er sagt, es ist doch Gottes Kraft zum Heil. Für jeden, der glaubt. Ja? Und natürlich auch zur Sündenvergebung, zur Gebetserhörung, zur Heilung, zu allem. Ja? Dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und das ist vielleicht auch heute in unserer Zeit etwas, was, was man durchaus mal betonen darf. Es gibt so viele Fragen, so viele Problemstellungen, so viele Konflikte, so viele ungelöste Probleme. Sie sagen, ja, wer hat so viel Lösung? Wer hat so viel Weisheit? Wer hat so viel Kraft, Lösung zu bringen? Das ist der Glaube oder auch die Liebe, man könnte auch zurückgehen, das ist die Liebe Gottes, die die Welt geliebt hat, die ganze Welt. Und auch heute, wenn wir beten für die Dinge, die in der Welt geschehen. Nimm das mal in dein Gebet mit auf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja? Gott hat die Welt geliebt. Ich weiß, es gibt eine Theologie, die sagt, Gott liebt nur die, die er auserwählt hat. Ja? Man muss da gar nicht so groß drüber nachdenken. Ich glaube, es ist auch relativ egal. Gott weiß, wen er auserwählt und Gott weiß auch, wer diese Liebe empfangen kann. Ne? Ich wollte es nur erwähnen, weil wenn ich das an der Stelle sage, Gott liebt die Welt, dann liebt er einfach die Welt. Und ich glaube, man kann das einfach vom Wort her einfach so nehmen und muss dann nicht jetzt das auseinander dividieren, ja, was ist denn mit denen, die dann doch verloren gehen? Ich persönlich glaube sogar, dass er die auch noch liebt. Ne? Aber das hat ein bisschen, wie gesagt, mit unserer Theologie zu tun, dass wir annehmen, dass der Mensch zumindest, also die Gnade Gottes, die kann er nicht sich verschaffen. Es geht nicht. Die Liebe Gottes kann er sich nicht verschaffen. Ja, er kann sie sich nicht kaufen, er kann sie sich nicht holen, die kann ihm auch kein anderer Mensch irgendwie geben, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Aber er kann, wenn die Liebe Gottes ihn sein Herz berührt, er kann sich dem verwehren, er kann die Gnade ablehnen, er kann auch aus der Gnade, wie es heißt, aus der Gnade fallen, wenn er einfach nichts mehr davon hören will. Wenn er irgendwie mal angefangen hat, also zumindest sagt es Paulus so, Menschen können aus der Gnade fallen. Sie können sie ablehnen. Deswegen kann ich guten Gewissens sagen, Gott liebt die Welt. Einfach so. Ne? Und wer es natürlich ablehnt, okay. Gott liebt die Welt und Jesus bringt das so, wie das ist mein dritter Punkt, nach die Ruhe Gottes, die Kraft Gottes. Das ist die Vollkommenheit in Gottes Plan. Jesus hat gesagt im Johannesevangelium, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und zwar, das war nach der Ankündigung seines Kreuzestodes und nach der Ankündigung, der Verleugnung. Er bringt es jetzt nochmal, quasi den alten Bund, Gott, die an Gott geglaubt haben, ja, die im alten Bund an Gott geglaubt haben, wirklich an Gott geglaubt haben, bringt es jetzt zusammen mit seinem Werk, mit seinem, wo es ja heißt, er hat das Gesetz erfüllt, mit der Vervollkommnung in Gottes Plan. Ja, durch Jesus wird der Plan Gottes wird er ganz. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ja? Und dann diese Verheißung, ja, Vollkommenheit in Gottes Plan. Wurde eben schon mal kurz angesprochen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat in Johannes 7, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Also wer nicht an mich glaubt, weil er das mal für sich irgendwie so rational vom Verstand mal angenommen hat, sondern wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, und die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ihn lieben. Und aus dem Empfangen der Liebe Gottes den Glauben heraus wachsen lassen. Und es werden, und das ist das, wovon Jesus spricht, wer an mich glaubt, auf Liebe gegründeten Glauben, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für eine Verheißung. Und das gilt auch heute. Es werden in der vor uns liegenden Zeit, ich glaube immer mehr, wird es auch sichtbar, dass es Menschen gibt, und hoffentlich gehören wir dazu, und zwar alle und noch mehr, dass Menschen gibt, aus deren Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. In einer Zeit, wo das Chaos immer größer wird. Und nochmal zum Schluss, Jesus sagt, und das betont auch nochmal diesen Zusammenhang zwischen Glaube und Liebe, sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, sagt er im Johannes Kapitel 15, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wenn ihr in mir bleibt, also dieses in Jesus bleiben, die Liebe zu Jesus bewahren. Nichts anderes sagt auch Sprüche, ich glaube 23 ist das, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Mehr als alles andere. Denn aus ihm entspringt das Leben. Amen.